Okay, machen wir weiter. Ich gebe Ihnen doch noch eben die Auflösung. Man muss sich einfach nur anschauen, was bedeutet das, wenn wir in dem Kreis sind. Ja? Und zwar schauen wir es uns für zwei in diesem Kreis aufeinanderfolgende Ressourcen an. Ich habe jetzt eben, als ich versucht habe, es auf Anhieb zu verstehen, den Fehler gemacht, dass ich mir zwei Prozesse angeguckt habe. Aber wir wollen ja eine Aussage über die Ressourcen kriegen. Wenn man sich anschaut, was heißt das? In dem Kreis, so ein PI-Pfeil nach RI, bedeutet ja, der Prozess PI will diese Ressource RI haben in dem Kreis. Ja, die fehlt ihm und er will die haben. Und gleichzeitig einen Schritt vorher Ressource RI-1, Pfeil nach PI, das heißt ja, das ist eine Zuordnung. Also der Prozess PI, der hat schon diese Ressource RI-1. Wenn wir aber in einer Situation sind, wo ein Prozess eine Ressource schon hat und eine andere anfordert und wir wissen, dass die Regeln eingehalten werden, dann muss das natürlich heißen, dass dieser Ordnungswert, dieser Reihenfolgewert von der vorne stehenden Ressource, dass der kleiner ist als der von der Ressource hinten. Weil wir halt sagen, es wird in der richtigen Reihenfolge angefordert. Und die Tatsache, dass wir hier diese beiden Pfeile haben, heißt einfach, diese Ressource wurde vorher vor der weiter hinten stehenden angefordert, sonst könnten die nicht in diesem Kreis so stehen. Ja? Weil die habe ich ja schon gekriegt. Und wenn ich eine schon gekriegt habe und eine andere noch haben will, das heißt ja einfach nur, dass die Anforderung für die weiter zeitlich vorne passiert sein muss, früher. Ja? Ist das klar? Ja?
Ich habe noch eine Frage zu der Zuordnung von Zahlen an Ressourcen. Wenn der CPU die Ressource, eine Ressource wäre, die Nummer 5 bekommen würde, die letzte Nummer, die wir haben, dann wird die, kann man kein Gesetz anfordern oder was?
Ne, Sie können die Reihenfolge selber vergeben. Das ist jetzt, hier in diesem Bild sind die Ressourcen neu durchgezählt. Die sind einfach so in der Reihenfolge gegeben, wie sie eben sind. Ja? Also wenn Sie die Ressourcen am Anfang irgendwie genannt haben, schon R1 bis R5, dann müssten Sie natürlich dieses Beispiel für beliebige Anordnungen machen. Aber Sie können es ja auch so machen, dass Sie sagen, erstmal interessiert mich nicht, wie die Ressourcen heißen. Ich nehme erstmal an, es gibt irgendeinen Kreis, der aus diesen Ressourcen und Prozessen besteht. Und dann nennen Sie einfach in dem Kreis, vergeben Sie Namen für die Prozesse und Ressourcen. Das sind dann meinetwegen neue Namen. Ja, Sie können die dann auch P1' bis PN' und R1' bis RN' nennen. Das sind nicht die Namen, die am Anfang mal vergeben wurden. Das ist sowas wie eine Variable. Ja? Also es wäre dann vielleicht besser, wenn Sie sagen, meine Ressourcen heißen A, B, C, D und ich mache aus A, B, C, D einen Kreis und in dem nenne ich die Ressourcen dann R1 bis R4. Das ist nicht die Reihenfolge, die Sie irgendwann mal am Anfang vergeben haben. Ja? Also nochmal, so ein Übergang praktisch über einen Prozess hinweg in dem Kreis von einer Ressource zur nächsten Ressource im Kreis heißt, das Ding muss weiter vorne in der Reihenfolge stehen. Ja? Und das ist genau das, was wir hier stehen haben. Ort RI ist kleiner als Ort RI plus 1. Also jede dieser Ressourcen hier, wenn sie weiter links steht, dann hat sie einen kleineren Ordnungswert als die, die rechts steht. Und das Problem ist jetzt, weil der Kreis geschlossen ist, gilt das umgekehrt auch für die erste und die letzte Ressource. Es gilt also auch Ort RN, kleiner Ort RI, weil die auch in so einer Kreisbeziehung zueinander stehen. Ja? Wir haben also mehrere Zahlen in einem Kreis angeordnet und im Uhrzeigersinn werden die immer größer. Und zwar echt größer. Und das funktioniert aber nicht. Wenn Sie anfangen, einen Kreis zu malen und sagen, hier, das wird immer größer, 1, 2, 4, 5, 7, 9 oder so, und jetzt schließt sich der Kreis und es muss größer werden. Ja, das kann es aber nicht, weil es ist halt in jedem Schritt schon echt größer geworden und so einen Kreis können Sie nicht machen. Können Sie nur eine Spirale machen, die nicht aufhört. Aber ein geschlossener Kreis kann nicht die Eigenschaft haben, im Uhrzeigersinn wird es immer größer. Ja, und das heißt, dass wir unsere Annahme zu einem Widerspruch geführt haben und damit war die Annahme grundsätzlich falsch. Ja, da ist das Licht. Okay, das haben wir also doch noch hingekriegt. Und dann steigen wir jetzt in das letzte Kapitel, ja, oder Thema Speicherverwaltung ein. Wenn Sie sich den Foliensatz schon runtergeladen haben, das ist praktisch der Rest. Also mehr Theorie oder mehr Folien kommen dann nicht. Und hier ist erstmal nur eine Gliederung. Es ist so, dass wir jetzt eben nachdenken werden darüber, wie können wir eigentlich Speicher sinnvoll aufteilen, sodass mehrere Programme den nutzen. Ja, in den einfacheren, früheren Betriebssystemen, die noch kein Multitasking irgendwie hatten, da gab es ja immer nur ein Programm, was laufen konnte. Und das hat halt im Wesentlichen den ganzen Speicher gekriegt, bis auf kleine Teile, die das Betriebssystem für sich gebraucht hat. Da hat man sich nicht groß Gedanken darüber machen müssen. Aber wenn wir sagen, wir wollen mehrere Programme parallel laufen lassen, gleichzeitig im Speicher haben, müssen wir irgendwie den Speicher aufteilen, sodass jeder Prozess ein bisschen was davon nutzen kann. Und da gibt es zwei wesentlich unterschiedliche Ideen. Es gibt einmal die zusammenhängende Speicherzuteilung. Und zusammenhängend heißt einfach, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie den gesamten Speicher als so einen Block irgendwie betrachten, ja, und Sie haben jetzt ein erstes Programm, was Sie starten, dann würden Sie meinetwegen sagen, Sie geben dem hier so ein Stück, ja, für den ersten Prozess P1 und es soll zusammenhängend sein. Also nicht zusammenhängend wäre es, wenn das hier hinten noch weitergehen würde und auch P1 wäre. Ja, nicht zusammenhängender Speicher ist relativ hässlich. Wenn Sie sich vorstellen, dass das zum Beispiel einfach ein riesiges Datenarray ist, ja, dann können Sie ja normalerweise sagen, ich komme immer von einer Position zur nächsten, ja, indem ich da drauf rechne, wie groß jeweils so ein Eintrag im Array ist. Also wenn da zum Beispiel Integers drinstehen, dann sind es vielleicht 4 Byte oder so, die Sie jeweils für ein Int brauchen, wenn das so große Integers sind. Und dann brauchen Sie auf die Speicheradresse immer nur 4 drauf addieren, um zur nächsten im Array zu kommen. Wenn Sie jetzt hier einen Sprung drin haben, dann müssen Sie hier irgendwann mehr als 4 drauf addieren, weil Sie über diese Lücke hinwegspringen müssen. Also das wäre sehr unerfreulich, wenn Sie das so tun müssten. Außerdem müssten Sie dann im Betriebssystem irgendwo reinschreiben, in die Verwaltungsstrukturen, dass Sie sagen, der Prozess 1, der nutzt den Speicher von hier bis da und außerdem nutzt er noch den von dort bis da hinten. Ja? Wenn man also verlangt, dass man praktisch das zusammenhängend immer hat, dann würde man hier das nicht erlauben und stattdessen immer so einen zusammenhängenden Block haben. Und dann kann man natürlich sehr leicht innerhalb von diesem Speicherblock hantieren. Das ist auch für zum Beispiel Programmsprünge ist das relativ wichtig. Wenn Sie hier vorne Programmcode haben und innerhalb des Programms so vorwärts und rückwärts hin und her springen, Fallunterscheidungen machen, ja, dann müssen Sie ja wissen, was ist die Zieladresse. Und die verschiebt sich natürlich je nachdem, wo das Programm jetzt abgelegt ist im Speicher. Und wir werden aber sehen, dass man trotzdem nicht zusammenhängend speichert, sondern cleverere Mechanismen verwendet, mit denen man sogar ganz massiv nicht zusammenhängend speichern kann, aber das aus Sicht des Programms nicht merkt. Also das Programm hat immer noch das Gefühl, es arbeitet zusammenhängend und das Betriebssystem kümmert sich darum, dass dieser Eindruck aufrechterhalten wird, obwohl tatsächlich das kreuz und quer verteilt ist, das Zeug. Also das ist das, was man eigentlich immer macht. Alle modernen Betriebssysteme arbeiten mit einer nicht zusammenhängenden Speicherung. Werden wir gleich auch sehen, warum. Weil einfach diese zusammenhängende Speicherung einige gravierende Nachteile hat. Es gibt aber noch Bereiche, wo man doch zusammenhängend etwas speichert. Das macht man teilweise bei der Aufteilung von Platten. Wenn Sie zum Beispiel auf der obersten Ebene einer Festplatte sich das Konzept von Partitionen denken. Ja, diese Partitionen, die sind ja auch immer zusammenhängend. Also man kann nicht hingehen und sagen, meine Partition fängt irgendwo an und dann macht sie einen Sprung und geht woanders weiter. Das gibt es nicht bei Festplatten. Ne? Partition ist immer irgendwas am Stück. Einzelne Dateien sind es allerdings nicht. Ja? Aber sowas wie eine Page- oder Swap-Datei oder auch eine Partition für Paging- oder Swapping-Daten, die verwenden teilweise auch dann wieder zusammenhängende Speicherverwaltung. Aber im Hauptspeicher macht man es praktisch gar nicht. Wenn wir jetzt mehrere Programme im Speicher haben, dann haben wir natürlich immer den Punkt, dass wir diese I.O.-Wartezeiten haben. Und wenn jetzt genug andere Programme da sind, dann könnten die natürlich in der Zwischenzeit arbeiten, aber dafür brauchen sie auch wieder Speicherbereiche. Und vernünftig kriegt man das Ganze nur hin, dass es effizient läuft, wenn man sagt, wir haben mehrere Programme, die gleichzeitig im Speicher sind. Und das Ganze wird aber nur funktionieren, wenn zum einen der Code die Eigenschaft hat, dass er verschiebbar ist. Das heißt, dem Programm ist es egal, ja, an welcher Stelle es hier platziert ist. Sie könnten praktisch hingehen und diesen ganzen Block irgendwie weiter nach hinten schieben im physikalischen Hauptspeicher und das Programm muss immer noch funktionieren. Und gleichzeitig brauchen Sie sowas wie Speicherschutz. Wenn Sie nämlich hier hinten einen zweiten Prozess haben, dann wollen Sie nicht, dass der erste Prozess in den zweiten reinguckt und sagt, was machst du denn da? Ja, also das wären zwei Eigenschaften, die man praktisch braucht. Hier ist nur kurz eine Betrachtung dazu, was das bedeutet, wenn eine gewisse Wartezeit bei jedem Programm durch so I/O-Phasen verbraucht wird. Es gibt hier einen Bruchteil P, das soll der Bruchteil an Zeit sein, der in I/O-Phasen verbracht wird. Und Sie sehen jetzt hier die tatsächliche CPU-Ausnutzung für unterschiedliche Anzahl von Prozessen. Ja, also wenn wir annehmen, zum Beispiel, das ist die oberste Kurve, dass wir 20% Wartezeit haben, dann ist natürlich klar, wenn ich einen Prozess habe, der hat 20% Wartezeit, also hat er 80% CPU-Nutzung. Ja, das entspricht diesem Punkt hier oben. Hier unten sehen Sie, wie viele Prozesse gleichzeitig laufen und der hat dann eben 80%. Wenn wir jetzt schon zwei Prozesse haben, dann wird es schon, die CPU-Auslastung wird viel besser, weil eben dann in dieser Wartezeit von dem ersten Prozess der zweite laufen kann. Nun wird es nur Momente geben, wo die beide warten. Deswegen ist es nicht 100%. Na, wenn Sie aber genug Prozesse hinzufügen, dann ist es irgendwann sogar egal, selbst wenn die Prozesse alle sehr viel I/O-Wartezeit haben, es ist letzten Endes immer irgendwann einer ausführbereit und bei ausreichend vielen Prozessen konvergieren diese Graphen immer gegen 100%. Ja, Sie können also mit ausreichenden Prozessen immer eine hohe Auslastung haben. Aber je mehr Prozesse Sie im Speicher haben, desto stärker kämpfen die natürlich um den Hauptspeicher und man muss sich cleverere Methoden ausdenken, wie man die alle gleichzeitig im Speicher unterbringen kann. Was ist das jetzt mit der Codeverschiebung und dem Speicherschutz? Also die Idee bei Codeverschiebung ist eben, es soll keine Rolle spielen, an welche Stelle im Speicher Sie im Programm laden, das soll ausführbar sein. Ja, und dazu gehören zwei Sachen. Das eine ist, dass Sie sowas wie absolute Sprünge, also wo eine Zieladresse als Sprungziel angegeben ist, dass die funktionieren und das Laden von Registern, wo Sie praktisch den Wert einer Datenspeicheradresse angeben, um dann im nächsten Schritt aus diesem Speicher irgendwelche Werte auszulesen. Ja, das muss auch angepasst sein. Wenn Sie also ein Programm haben, was zum Beispiel ab Adresse 0 geladen ist und dann einen Sprung zu Adresse 20 macht, dann ist das eine Sache und Sie wollen, dass das Programm auch ab einer Adresse 1000 laufen kann. Dann würde es anstelle eines Sprungs nach 20, würde es dann einen Sprung nach 1020 machen. Das muss entsprechend irgendwie verschoben werden. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel in dem Moment, wo Sie das Programm kompilieren, assemblieren und dann linken, können Sie alle Sprungziele und alle Zugriffe auf Speicherbereiche können Sie vermerken in dem Binary, was Sie erzeugen. Das heißt, das Binary hat vorne eine Tabelle, wo diese Sprungziele und sonstigen Speicheradressen, wo die alle angegeben sind. Ja, typischerweise relativ zu einer Adresse 0, ja, wenn Sie annehmen, dass das Programm ab Adresse 0 geladen wird. Und wenn Sie jetzt tatsächlich das Programm dann laden in den Speicher und stellen fest, beim Laden ist es ein Block frei, der bei Adresse 10.000 beginnt, dann würden Sie eben auf diese ganzen Adressen, die Sie sich gemerkt haben, würden Sie 10.000 drauf addieren und dann müssen Sie praktisch das Programm patchen. Sie müssen an allen Stellen, wo diese Adressen verwendet werden, müssen Sie diesen Wert drauf addieren. Also es wäre relativ aufwendig. Sie hätten halt diese Tabelle, wo die ganzen Codestellen drinstehen und dann müssten Sie der Programmlader, der hingeht und das Programm praktisch von der Platte in den Speicher holt, der müsste dann hingehen, diese Tabelle abarbeiten und jeden Bereich anpassen. Ja, damit aus einem Sprung an Adresse 20 dann eben eine an Adresse 10.020 wird. Also das kann man machen, sowas gab es auch, ist aber halt relativ aufwendig. Eine Alternative dazu ist, dass Sie ein spezielles Register haben, das muss dann die CPU unterstützen und das wäre dann das sogenannte Basisregister. Und dann würden Sie praktisch in das Basisregister einfach reinschreiben, wo fängt der Code an und dann würde bei jedem Speicherzugriff würde nicht der Wert genommen, der in dem Prozessorbefehl drinsteht, sondern es würde immer dieses Basisregister drauf addiert werden. Ja, das macht dann praktisch auch diese Verschiebung der ganzen Speicheradressen nur zur Laufzeit. Also da muss es nicht das Ladeprogramm machen und einmal den ganzen Code patchen, sondern in dem Fall würde es eben unter Zuhilfenahme eines solchen Registers das Ganze machen. Ich habe auch gleich noch ich zeige Ihnen direkt die Grafik dazu. Moment. Genau, das ist erstmal das Bild, wie normal so ein Programm irgendwie aussieht. Ja, Sie haben oben einen Teil mit Programmcode und dann haben Sie einen Bereich mit Daten und es gibt vielleicht noch einen Stack, ja, und verschiedene Register, die auf zum Beispiel sowas wie Anfang des Stacks und sowas zeigen, Stackpointer. Ja, und innerhalb des Programms können Sie jetzt einen Sprungbefehl haben, der in dem Programm woanders hinspringt, oder Sie können eine Referenz auf irgendeine Speicheradresse haben, wo die Daten sind. Das ist nur nochmal das Bild von dem, was ich Ihnen erzählt habe. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie diesen ganzen Block einfach ein Stück nach unten schieben, dann passen natürlich die ganzen Adressen nicht mehr. Und das funktioniert dann aber mit Hilfe von solchen zusätzlichen Registern. Das heißt, wir haben ein Base-Register und da steht einfach drin, an welcher Stelle dieser ganze Codeblock jetzt liegt. Der Block selber, der ganze Code geht davon aus, dass er ab einer Adresse 0 zu liegen kommt. Ja, und wenn Sie das Ding jetzt an Adresse 5000 laden, dann würden Sie in das Base-Register 5000 reinschreiben und bei jeder einzelnen Instruktion, die irgendwas mit Speicher macht, entweder dahin springt oder was rausliest, da würden Sie dann hingehen und praktisch die aus dem Code heraus genommene Adresse über so einen Addierer auf das Base-Register drauf addieren und kriegen damit dann die richtige Adresse raus. Ja. Es ist noch mehr in dieser Folie, das zeige ich Ihnen aber erst, wenn ich Ihnen das hier erzählt habe. Beim Speicherschutz haben wir jetzt ein ähnliches Problem, dass man halt über seinen Bereich nicht hinausgehen darf. Und das kann man auch machen am einfachsten, indem man neben diesem Basisregister noch ein zweites Register einführt, das sogenannte Längenregister, was einfach sagt, in diesem Modell, wo ich zusammenhängenden Speicher habe, wo endet denn mein Speicherbereich? Ja, also es sagt mir einfach, wie groß ist dieser ganze Block hier, den Prozess nutzen kann. Und dann können Sie natürlich einfach prüfen, ob der aktuelle Zugriff auf einen Bereich erfolgt, der außerhalb liegt. Ja, wenn Sie versuchen, eine Speicherzelle zu lesen, die dahinter liegt, ja, dann würden Sie über einen Vergleich einfach, der das mit dem Längenregister vergleicht, würden Sie feststellen, die Adresse ist ungültig, die liegt nicht mehr innerhalb des von mir genutzten Speicherbereichs und würden das verbieten. Ja, würden irgendeine Schutzverletzung oder sowas verursachen und das Programm abbrechen. Okay, also wir schauen uns also zunächst die einfachsten Verfahren an, wo es um zusammenhängende Speicheraufteilung geht. Ja, zusammenhängend nochmal heißt immer, egal was wir machen, es kann nie passieren, dass ein Prozess irgendwie separat liegende Speicherbereiche nutzt. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren, die ja eigentlich alle relativ simpel sind, also die komplexen Verfahren, die kriegen wir dann erst nächstes Mal ab Folie 23 oder so, wenn wir mit den nicht zusammenhängenden Verfahren anfangen. Das Einfachste, was man machen kann, ist eine Aufteilung in feste Partitionen. Ja, das heißt, dass man wirklich, wenn das Betriebssystem startet, sagt, naja, wir nehmen mal an, es wird 10 Prozesse geben und dann teile ich den Hauptspeicher jetzt mal in 10 Bereiche auf, die diese 10 Programme dann aufnehmen sollen und das ist statisch, das bleibt dann so. Ja, das ist also fast genauso extrem, wie wenn Sie eine Festplatte partitionieren. Das kriegen Sie auch so leicht nicht verändert. Ein solches Verfahren würde eben annehmen, dass Sie das mit dem Speicher machen. Ja? Das Betriebssystem bootet und sagt, es gibt folgende 10 Speicherbereiche und es bleibt so, bis Sie das Ding runterfahren. Wenn Sie es dann neu booten, können Sie vielleicht die Parameter verändern und mit anderen Partitionen des Hauptspeichers praktisch arbeiten. Also Sie sehen schon, das ist nicht besonders praktisch. Man kann dabei die Partitionen in einer einheitlichen Größe haben, ja, dass die alle gleich groß sind, oder Sie können auch unterschiedliche Größen erstellen. Und wenn jetzt ein neues Programm startet, dann stecken Sie das in eine der freien Partitionen rein. Es ist dann gut zu wissen, wie viel Platz das Programm benötigen wird, ja, weil Sie über die Grenze einer solchen Partition hinaus keinen Speicher nutzen können. Also selbst wenn Sie hier direkt dahinter noch eine zweite Partition frei hätten, würde das in diesem einfachen Modell nicht gehen, weil Sie jedem Programm immer nur eine Partition zuteilen. Und was gar nicht geht, ist eben zwei auseinanderliegende Partitionen praktisch ein und demselben Programm zu geben. Und das kann man über ein einfaches Warteschlangensystem dann machen, aber da sehen Sie schon, durch die fixe Anzahl der Partitionen haben Sie natürlich auch eine fixe Anzahl Prozesse. Ja, also wenn Sie 10 Partitionen haben, gibt es halt maximal 10 Prozesse und aus. Also das ist nicht besonders flexibel. Und wenn Sie während des Laufs des Systems feststellen, dass Sie 12 Prozesse brauchen, dann müssten Sie das System neu konfigurieren, runterfahren, neu starten und dann 12 Prozesse starten. Ja, also sehr, sehr inflexibel. Und es gibt dann Möglichkeiten, dass Sie diese Warteschlangen entweder separat für jede der Partitionen machen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie unterschiedlich große Partitionen haben, dann können Sie sagen, ich habe meine kleinen Partitionen und dafür gibt es eine Warteschlange für die kleinen Prozesse und dann gibt es große Partitionen mit einer eigenen Warteschlange für die großen Prozesse. Egal, wie Sie das machen, wird das Ganze nicht besonders gut arbeiten. Ich zeige Ihnen hier mal Beispiele mit fester Partitionierung, mal mit gleicher und mal mit ungleicher Größe. Also bei der gleichen Größe haben wir halt wirklich feste Anzahl Partitionen und die sind alle gleich groß. Und das heißt natürlich, wenn Sie in diesem Beispiel etwa 8 Megabyte große Partitionen haben, wenn Sie ein Programm haben, was mehr als 8 Megabyte braucht, ist das auf dem System nicht lauffähig, prinzipiell nicht. Und wenn Sie irgendwas haben, was nur 2 Kilobyte braucht, kriegt es trotzdem eine 8 Megabyte Partition und der Rest ist komplett verschwendet. Ja. Deswegen ist natürlich die erste Idee, dass man sagt, dann machen wir eben keine festen gleichen Größen, sondern wir machen feste ungleiche Größen. Das, was man da rechts sehen kann. Da gibt es ganz große, mittelgroße und kleine Partitionen. Das ist dann etwas besser, ja, weil Sie den kleinen Programmen eine kleine Partition geben können. Aber da können trotzdem ungute Sachen passieren, weil Sie wissen ja nicht, in welcher Reihenfolge die Programme gestartet werden. Wenn Sie jetzt die ganzen kleinen Partitionen schon vergeben haben an irgendwas und Sie starten ein neues, kleines Programm, dann müssen Sie das dann zwangsläufig in eine große Partition reinstecken. Sonst könnte es ja nicht laufen. Ja, dann würden Sie vielleicht ein Mini-Programm in so eine 16-Megabyte-Partition reinstecken. Danach werden die kleinen oben irgendwann freigegeben, weil sich die Programme beenden. Und jetzt kommt ein neues Programm, das starten will. Das bräuchte eine große Partition, kann aber nicht rein, weil die große Partition gerade belegt ist durch so ein kleines Mini-Programm. Ja? Wenn Sie das nicht haben wollen, könnten Sie natürlich auch sagen, das Kleine darf nicht starten, solange keine kleine Partition frei ist. Ist aber auch nicht befriedigend, weil ja eigentlich genug Speicher vorhanden ist. Was also das Problem ist, ist, dass wir häufig Programme in eine Partition reinstecken werden, die eigentlich nicht optimal geeignet dafür ist. Einfach im Sinne von, es bleibt sehr viel frei. Und das nennt man interne Fragmentierung. Also interne Fragmentierung heißt, wir haben eine Partition des Speichers, die eine bestimmte Größe hat und es wurde einem Programm zugewiesen, was darin läuft und es nutzt nur einen kleinen Teil. Und dieser Rest, der ungenutzt ist, das ist praktisch intern fragmentierter Speicher, weil der steht nicht anderen Programmen zur Verfügung. Der ist einfach tot und kann nicht verwendet werden, solange das Programm in dieser Partition läuft. Und man kann jetzt halt hingehen und versuchen, mehrere Warteschlangen für die verschiedenen Partitionen zu machen, um diese interne Fragmentierung etwas zu reduzieren. Wenn Sie also sagen, in meine große Partition lasse ich nur große Prozesse rein, ja, dann haben Sie nicht mehr groß diese interne Fragmentierung, aber dann entsteht etwas, was Sie praktisch externe Fragmentierung nennen könnten, dass nämlich Partitionen komplett ungenutzt bleiben, weil die Prozesse in den falschen Warteschlangen sind. Ja, wenn Sie nur kleine Prozesse haben und hierfür diese Mini-Partition halt in der Warteschlange ganz viele drin haben, dann kommen die nicht in die große Partition, weil sie halt nicht in der richtigen Warteschlange sind und es wird schon wieder der Speicher nicht genutzt. Also es gibt sowohl diese interne wie auch externe Fragmentierung. Wir werden noch mehr Beispiele für beide Varianten sehen. Beides ist unerfreulich, weil es immer heißt, wir haben ja nur eine bestimmte Menge physikalischen Speicher und wir wollen den natürlich möglichst effizient ausnutzen. Ja, bei jeder Form von Fragmentierung wird das nicht gelingen. Verwechseln Sie bitte den Fragmentierungsbegriff nicht mit dem der Festplattenfragmentierung. Ja, wenn Sie sowas wie einen Defragmentierer über Ihre Festplatte drüber laufen lassen, da geht es ja darum, dass Dateien zerstückelt sind und die wieder zusammengefügt werden. Das ist ein ähnliches Konzept, meint aber nicht genau dasselbe wie das, was wir hier machen. Ja, nur, dass Sie schon mal wissen, das ist nicht genau der gleiche Begriff. Was man jetzt macht, ist, dass man einfach erkennt, dieses feste Partitionieren, ja, also das System startet, legt die Partitionen fest und dann werden die Programme reingeladen, das ist einfach Unfug, weil es überhaupt nicht erlaubt, flexibel auf sich entwickelnde Situationen zu reagieren. Und deswegen geht man hin und sagt, man macht variable Partitionen. Das heißt, Sie fangen an mit einem System, was gar keine Partitionen hat, und dann erzeugen Sie dynamisch nach Bedarf, wenn die Programme starten, einfach passende Partitionen. Ja, hier kann man zum Beispiel sehen, ein erster Prozess A startet, braucht eine bestimmte Menge Speicher, es wird eine Partition erzeugt, wo genau dieser Prozess drin läuft. Dann startet ein weiteres Programm, das braucht etwas weniger Platz, kriegt auch eine eigene Partition, so geht es weiter, das startet noch eins. Wenn jetzt das erste Programm beendet wird, dann entsteht hier so eine Lücke, ne? Weil es ist jetzt weg. Jetzt starten wir wieder ein weiteres Programm, das ist das D. Das passt hier unten rein. Und jetzt ist aber, weil es etwas kleiner ist als das A, was aus der Lücke rausgegangen ist, bleibt jetzt da ein bisschen Platz über. Ja, jetzt nehmen wir an, dass das B noch beendet wird. Dann starten wir noch ein neues E. Und hier bleibt ein noch kleinerer Streifen über. Und wenn Sie mit so einem Schema arbeiten und ständig neue Programme erzeugen und wieder beenden, die alle leicht unterschiedliche Größenanforderungen haben, dann wird natürlich mit der Zeit, werden ganz viele von diesen schmalen Streifen entstehen. Ja, das sind Streifen, also zum Beispiel hier in diesen kleinen Block zwischen E und C, da dürfen Sie durchaus einen Prozess reinschieben, wenn Sie einen finden, der so klein ist, dass er da reinpasst. Das sind vielleicht nur ein paar Kilobyte. Wenn Sie so ein Mini-Programm starten, dann können Sie das da reinschieben. Aber tatsächlich wird man irgendwann feststellen, dass der ganze Hauptspeicher durchzogen ist von kleinen Blöcken, ja, die vielleicht, wenn man sie alle aufaddieren würde, eine riesige Menge an Speicher wären, wo auch große Programme laufen könnten. Aber weil sie eben alle unterbrochen sind, geht es nicht. Und das ist eben auch eine Variante von externer Fragmentierung. Und das Externe heißt eben, Sie haben Speicherbereiche auf der, im Hauptspeicher, die keinem Prozess zugeordnet sind, die prinzipiell verfügbar sind, wenn Sie nur einen ausreichend kleinen Prozess finden würden, der was damit anfangen kann. Ja, tatsächlich können Sie es aber nicht nutzen, weil Sie in der Praxis eben größere Programme starten und die einfach damit nichts anfangen können. Und was man dann machen kann, ist etwas, was man Kompaktierung nennt. Ja, es gibt in vielen interpretierten Sprachen auch so Aufräumen-Algorithmen, die irgendwie durch den Speicher durchgehen und die Sachen wieder ein bisschen sortieren und ordnen. Und sowas könnte man auch mit den Partitionen machen. Hier in dem Beispiel etwa würde man, wenn man das sieht, dann würde das Betriebssystem irgendwann sagen, jetzt machen wir mal kurz Pause und jetzt schiebe ich diesen ganzen C-Block einfach runter, ja, sodass diese Lücke hier verschwindet. Und wenn Sie das mit dem ganzen Speicher machen, dass Sie praktisch da von oben nach unten durchlaufen und immer wenn eine Lücke irgendwo ist, schieben Sie den Block dahinter, nach oben, sodass er aufschließt, dass es keine Lücke mehr gibt. Dann schieben Sie damit ja die Lücken alle nach hinten und es entsteht ein großer freier Bereich, der zusammenhängend ist und der wieder genutzt werden kann. Und also das wäre eine Art von Kompaktifizierung, die das Problem lösen würde. Aber dann haben Sie natürlich während dieser Phase keine Ausführung eines Programms. Ja, also dieses Hin- und Hergeschiebe von Speicher ist eine teure Operation, die viel Zeit kostet und deswegen versucht man, sowas eigentlich zu vermeiden. Okay, und an der Stelle läuft uns einfach die Zeit davon und dann machen wir nächstes Mal weiter.